Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo, Glück auf und willkommen zu einer neuen Folge von Frage sucht Antwort. In der vergangenen Folge habe ich mit einer Frage von Roland aufgehört. Jetzt beginnt die neue Folge wieder mit einer Frage von Roland, denn er hat insgesamt 3 Fragen geschickt. Ja, kommen wir zur quasi zweiten Frage von Roland. Er fragt: Arbeitest du auch mit Spezialmehlen wie Schlüttermehl oder speziellen Getreidesorten? Ich selbst arbeite sehr selten mit Spezialmehlen wie Schlüttermehl oder auch Steinmetzmehl. Gibt noch andere. Auch mit speziellen Getreidesorten eher selten. Erstens, weil man da meistens schlecht rankommt und zweitens, weil es die Rezeptentwicklung nur marginal tangiert. Es ist schon spannend, mal eine besondere Getreidesorte auf dem Backtisch zu haben und damit zu arbeiten und dann das Ganze vor allem geschmacklich zu beurteilen. Aber für mich, der ich ja Rezeptentwickler bin, ändert sich dann fast nichts. Also man kann eigentlich fast jedes Rezept mit der entsprechenden Sorte dann auch backen. Man muss natürlich in der Familie bleiben. Also ich kann jetzt eher schlechten Roggenbrot, das als Roggenbrot entwickelt wurde, plötzlich mit einer speziellen Weizensorte backen. Da muss man dann schon aufpassen. Da muss ich natürlich dann mit speziellen Roggensorten spielen. Als Beispiel, wenn ich ein Roggenbrot entwickelt habe, kann ich natürlich dann das Brot nicht nur mit dem Standardroggen backen, sondern ich kann natürlich auch mal Lichtkornroggen nehmen oder Waldstaudenroggen oder Tauernroggen. Und wie sie alle heißen, das verändert im Detail natürlich schon was, insbesondere die Wasseraufnahme verändert sich und am Ende im Brot der Geschmack und das Volumen des Brotes, das Aussehen des Brotes vielleicht, ne? Das eine wird vielleicht ein bisschen flacher, das nächste wird ein bisschen höher, aber das sind alles Sachen, die muss ich sowieso als Bäcker dann, nicht als Rezeptentwickler, sondern als Bäcker beachten. Auch wenn ich immer den Standardroggen nehme, kann das natürlich sein, dass der im letzten Jahr ein super Brot gegeben hat und in diesem Jahr dann plötzlich ein Brot rauskommt, das dem gar nicht mehr gerecht wird, weil das Mehl erntebedingt jetzt vielleicht viel weniger Wasser aufnimmt oder viel mehr. Und wenn ich das nicht beachte beim Backen selbst, also am Teig, beim Teigmachen, dann entsteht auch ein ganz anderes Brot. Genauso wie es vielleicht entstehen würde, wenn ich heute Waldstaudenroggen nehme und morgen Lichtkornroggen. Ja, und beim Weizen ist es ähnlich, ne? Es gibt ja auch beim Weizen unglaublich viele Sorten. Wenn ich jetzt einen Standardweizen nehme, um mein Rezept zu entwickeln, dann heißt es natürlich nicht, dass ich das Rezept nicht auch mit Emma zum Beispiel backen könnte oder mit einem Fuchsweizen, den jetzt Roland auch hier anspricht in seiner Frage, oder ich irgendeine andere Weizensorte nehme, die mir gerade in den Sinn kommt, beim Dinkel genau das Gleiche. Auch da kann ich als Rezeptentwickler nur im Detail was verändern am Rezept. Also wenn ich genau weiß, der bindet richtig wenig Wasser und das schmeckt dann irgendwie ein bisschen strohig, dann packe ich da natürlich noch ein Mehlkornstück rein oder dergleichen. Aber so grundsätzlich gesagt kann ich, solange ich in der Getreidefamilie bleibe, also Weizen oder Roggen, das sind die wesentlichen Brotgetreidearten, dann kann ich die Sorten quasi austauschen und mal gucken, was passiert und dann die Feinjustage am Teig machen, wenn er wirklich da in meiner Knetschüssel liegt. Insofern ist das für mich jetzt erstmal zweitrangig, weil die Frage ging ja dahin, ob ich selbst mit speziellen Getreidesorten arbeite. Zweitrangig in der Rezeptentwicklung, das heißt, meine Rezepte sind in aller Regel auf Standard, Weizen, Dinkel oder Roggen ausgelegt. Aber ich spiele natürlich gern, denn ich bin ja auch befreundet mit Monika Drax und die hat sehr viele spezielle Getreidesorten auch im Programm und ich kenne auch einige Züchter, die mir immer mal wieder was zukommen lassen zum Testen. Das mache ich schon, aber es ist selten der Fall. Es gibt, könnt ihr im Blog nachschauen, es gibt natürlich schon Rezepte, wo dann explizit drin steht, ich habe hier mit Waldstaudenroggen gearbeitet oder auch mit Fuchsweizen gab es auch schon. Ist aber wirklich die Ausnahme. Und was die anderen Spezialmehle angeht, da hat Roland ja das Schlüttermehl zum Beispiel angesprochen. Ich habe vorhin das Steinmetzmehl noch reingebracht. Das sind meistens Mehlentwicklungen, die so aus der Reformbewegung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts stammen. Da haben sich viele mehr oder weniger schlaue Menschen Gedanken gemacht, wie man das Getreidekorn für den Menschen am sinnvollsten verwerten kann, aufschließen kann. Da ging das so los mit der Vollkornbewegung. die dann letzten Endes auch, da muss man ein bisschen aufpassen historisch, letzten Endes auch oft mit rassistischen Gedanken verbunden war, mündete dann darin, dass in den 30er Jahren dann auch ein Reichsvollkornbrotausschuss gebildet wurde unter Hitler. Und da ganz viele Sachen gelaufen sind vor einem Hintergrund, der damals schon nicht, aber heute erst recht nicht an der Tagesordnung sein sollte. Wenn man sich jetzt mal nur auf die fachliche Seite konzentriert, Schlütermehl war eine Entwicklung von einem Mann, der natürlich so hieß, Schlüter. 1890 in Dresden hat er das Schlütermehl entwickelt. Da ging es darum, die Kleiebestandteile aufzuschließen, und zwar mit Dampf unter Druck wurde die Kleie behandelt. Dadurch wurde sie bekömmlicher gemacht. Es entstanden aus den anhaftenden Stärkepartikeln dann Zuckerstoffe am Ende. Deshalb sieht das Mehl auch so ein bisschen bräunlich aus. Und man kann es natürlich zugeben zu einem normalen Rezept. In einer bestimmten Menge, die ist dann meistens empfohlen, ich glaube so um die 20-25%. Schlütermehl können zugegeben werden, dann erhöht sich der Nährwert des Brotes, weil es besteht ja hauptsächlich aus Kleie, aus aufgeschlossener Kleie. Und ja, kann man machen. Habe ich persönlich noch nicht gemacht, weil ich jetzt auf Anhieb tatsächlich gar nicht wüsste, wo ich Schlütermehl herbekommen sollte. Das sind wirklich Sachen, die sehr, sehr populär waren Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann langsam in Vergessenheit gerieten. Es mag sein, dass es noch irgendwo eine Mühle gibt, die dieses Schlütermehl herstellt. Da bin ich aber jetzt aktuell überfragt, wer das sein könnte. Was es noch gibt und was auch in den Bäckereien teilweise noch gängiger ist, aber im Moment jedenfalls deutlich stärker im Ausland als in Deutschland, ist Steinmetzmehl. Steinmetz war auch einer aus der Reformbewegung, aus der Brotreformbewegung. Und der hat gesagt, ja, also das Getreide ist so verunreinigt von außen mit Pilzen, mit, ja, heute würde man dann, das ist auch ein Verkaufsargument der heutigen Schlütermehle, mit Pestiziden und so weiter, dass wir das erstmal reinigen. Also wir waschen erstmal die Körner, peelen von außen sozusagen die äußerste Schicht ab und haben dann ein sehr sauberes, ein sehr unbelastetes Getreidekorn, das wir dann aufmahlen können. Ne? Und dieses Mehl, dieses Steinmetzmehl, das gibt es im Spezialhandel tatsächlich noch zu kaufen. Kann man sich auch auf der Internetseite von Steinmetz informieren. Das wird im Moment von einem der Enkel oder sogar Urenkel, das müsste ich nochmal nachschauen, geführt vom ursprünglichen Steinmetz. Und ja, die Firma gibt's noch. Die Mühlen, die Steinmetzmehl herstellen wollen, die müssen einerseits die Gerätschaft kaufen von Steinmetz und andererseits dann auch Lizenzgebühren bezahlen für dieses Mehl. Und deshalb ist das Mehl in aller Regel auch ein bisschen teurer als das normale Mehl. Aus meiner Sicht ist es heutzutage jedenfalls fast nicht mehr nötig, dieses Getreide so zu behandeln, weil eigentlich jede Mühle das Korn sowieso wäscht, reinigt und auch meistens die äußere Schicht abrubbelt. Und wenn dann noch Verunreinigungen drauf gewesen wären, dann wären sie auch so weg. Aber das muss jeder selber entscheiden. Schlütermehl, Steinmetzmehl, es gab noch einige andere Mehle von anderen Herren aus den 1900er Jahren. Muss man selber wissen, kann man mal ausprobiert haben, aber es ist, glaube ich, jetzt nichts, was für den Hobbybäcker im Allgemeinen von Relevanz wäre. Also dann würde ich schon eher auf die speziellen Getreidesorten gucken, wen das interessiert, mal mit besonderen Sorten zu spielen. Die haben tatsächlich dann auch noch eine geschmackliche Auswirkung und es ist wirklich spannend, mal ein dasselbe Rezept mit 2, 3, 4, 5 verschiedenen Weizen- oder Roggensorten zu backen und dann mal zu merken, was für einen enormen Einfluss die Sortenauswahl auf Geschmack, auf Volumen, auf die Teigbeschaffenheit haben kann. So, die zweite Frage für heute von Roland. Er fragt, wie gehst du mit Schädlingen im Mehllager um? Das Schöne ist, wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, ich hatte noch nie Schädlinge im Mehllager. Das kann auch gern so bleiben, denn wenn man sie einmal hat, da geht es im Wesentlichen um Mehlkäfer oder um Mehlmotten, dann ist das kein Spaß, die wieder loszuwerden. Ich werde ja auch häufig gefragt, wie ich mein Mehl lagere, und dann kriege ich immer entsetzte Augen zu sehen, wenn ich sage, ich lasse es einfach in der Papiertüte und stelle es dahin und gut ist. Das mache ich natürlich nicht, um mir Schädlinge einzufangen, sondern damit das Mehl in Anführungszeichen atmen kann. Atmen deshalb, weil es ja eine gewisse Feuchtigkeit mitbringt, so zwischen 10% und 12% Restfeuchtigkeit. Und wenn dann Temperaturschwankungen auftreten, was ja übers Jahr normal ist, auch manchmal über Tag und Nacht Wechsel, dann gibt das Mehl Feuchtigkeit ab oder nimmt Feuchtigkeit auf. Und wenn ich es daran hindere, es zum Beispiel in einer Plastikkiste lagere oder in eine Plastiktüte umfülle oder in ein Glas umfülle, was fest verschlossen ist, dann kann es einfach sein, dass es natürlich dann auch Feuchtigkeit abgibt, wenn es zum Beispiel kühler wird und die Luft im Glas diese Feuchtigkeit nicht mehr auffangen kann, aufnehmen kann, dann entsteht Kondenswasser und dann fängt der Ärger an. Ne? Dann ist da eine gewisse Schimmelgefahr gegeben, das Mehl klumpt ein bisschen und so weiter und so fort. Also deshalb lasse ich es gern in der Originalverpackung, damit es einfach atmen kann. Also sprich, die Feuchtigkeit mit der Umgebung austauschen kann. Wenn man sich natürlich einmal Ungeziefer eingefangen hat, eingefangen ist eigentlich das falsche Wort, erkläre ich gleich, dann ist man natürlich darauf bedacht, das möglichst irgendwie in einer kontrollierten Umgebung zu lagern. Und ich kenne viele, die das dann einfach in eine große Plastikkiste packen zum Beispiel. Ne? Wenn man das dann in einer Umgebung lagert, wo es kaum oder keine Temperaturschwankungen gibt, dann ist das auch völlig in Ordnung und vielleicht auch eher kühl gelagert, damit es nicht so schnell ranzig wird. Dann passt das schon. Ne? Man sollte wirklich darauf aufpassen, dass man, wenn man es dann schon sehr abgeschlossen lagert, dass man das in einem Raum lagert, der kaum Temperaturschwankungen unterliegt. So, das ist das eine. Jetzt zum Thema, wo kommen denn diese Tierchen überhaupt her? Die kommen äußerst selten von außen in das Mehl, sondern kommen schon aus der Mühle mit den Eiern. In aller Regel sind es dann die Eier mit den Eiern nach Hause. Und wenn man es ihnen dann schön warm macht und schön feucht und im Zweifel auch einfach nur lange wartet, lang genug wartet, dann schlüpfen die Tierchen aus den Eiern und dann hat man sie da. So, insofern ist es schon aus der Sicht schlau, die Mehlsäcke, Mehltüten separat voneinander zu lagern und auch verschlossen zu lagern, sodass, wenn da was rauskrabbeln sollte, es nicht überall anders hinkrabbelt, sondern einfach da bleibt, wo es ist. Und man das dann einfach im Paket entsorgen kann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich jetzt also wirklich irgendwie Mehlmotten habe, die dann bei mir in der Küche rumfliegen, dann sollte man die natürlich einfangen. Was man auf jeden Fall tun kann, ist Mehlmottenfallen, also Lebensmittelmottenfallen aufzustellen. Das sind so Klebefallen und das auch schon vorauseilenden Gehorsam, weil man dann sofort sieht, zumindest wenn man es regelmäßig prüft, also einmal drauf schaut, sieht, wann der Befall losgeht. Wenn man schon, weiß nicht, da hunderte Motten rumfliegen hat, weil sie sich schon wochenlang vermehren konnten, dann ist es eigentlich schon zu spät. Ne? Dann sollte man vielleicht eher einen Profi holen, der sich darum kümmert. Aber ich empfehle jedem, sich Lebensmittelmottenfallen hinzustellen, also zumindest eine in die Nähe des Mehllagers und dann immer mal zu schauen, ob da irgendwas dran klebt. Ja, die Motten nisten sich sehr gern in dunkle, enge Hohlräume ein. Ich kenne viele, mich eingeschlossen, die zum Beispiel von IKEA dieses IWA-Regalsystem haben. Da sind überall viele, viele Löcher in den Regalstützen. Und das sind hervorragende Orte, um für Mehlmottenvermehrung zu sorgen. Also wenn man schon Motten hat, dann sollte man diese Löcher unbedingt einmal auskratzen und schauen, dass da alles im Reinen ist. Ja, was gibt's noch? Es gibt noch die sogenannten Mehlkäfer und noch viele andere kleine Tierchen, die aus dem Mehl schlüpfen können und dann im Mehl sind. Die haben die unangenehme Eigenart, dass sie sich auch gern durch Kunststoffbehälter, Kunststofftüten nagen und natürlich auch durch Papiertüten und sich dann plötzlich überall befinden. Da muss man also ein bisschen schauen und immer mal kritisch hineinschauen, ob da irgendwas krabbelt. Es gibt auch so ganz kleine, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, das sieht aus wie kleine Läuse, die auch sehr gut herumkrabbeln. Die sind fast durchsichtig, also schwer zu erkennen. Da muss man schon mal sehr genau rangehen, um die zu sehen. Aber es hilft immer, das zu prüfen. Man kann dem Ganzen einen Riegel vorschieben, wenn man das Mehl wirklich kühl lagert. Also wer noch wie früher so eine alte Vorratskammer hat, die im Keller oder auf der Nordseite der Wohnung ist, wo es also schön kühl ist, kühl und trocken, da sollte man das Mehl lagern, denn im Kalten vermehren sich die Tierchen einfach schlecht. Man kann das Mehl unter Umständen sogar im Kühlschrank lagern. Da muss man wieder aufpassen mit der Feuchtigkeit. Aber es ginge, wenn man mal einen Befall hat und das nicht eklig findet, wenn der drin bleibt, dann kann man das Mehl auch mal einfrieren. Das sollte man etliche Tage, also bis zu einer Woche einfrieren. Manchmal sogar 2-3 Wochen, ne? Muss man ein bisschen gucken. Um da entweder auch wieder im Voraus einen Gehorsam Eier abzutöten oder wenn schon was drin ist, dann das auch abzutöten, und dann muss man sich natürlich überlegen, ob man das Ganze noch verarbeiten möchte oder nicht. Letzten Endes, ne, wir dürfen ja jetzt alle nach EU-Regel auch sozusagen Insekten mit verarbeiten im Brot als Mehl. Ist es nicht so dramatisch? Es ist, glaube ich, eher eine Frage der Vorstellungskraft, ob man das aushält oder nicht, dass da zusätzliches Eiweiß im Mehl ist. Ja, also toi toi toi, bei mir gab es noch keine Schädlinge im Mehl, das ist auch immer eine Frage des Herstellers, der Herstellung, denn wenn die Mühle viel investiert in vorbeugende Maßnahmen, dann hat natürlich der Endkunde, der wir ja alle sind, keine Probleme mit Ungeziefer im Mehl. Wenn da wenig getan wird oder wir das Getreide sogar vom Hersteller, also vom Bauern direkt kaufen, dann ist es problematischer, weil im Getreidekorn selbst, da kann man nicht viel machen als Bauer oder als Müller. Wenn da die Eier drin sind, sind sie drin. Dann schlüpfen die Kerlchen irgendwann raus. Also insbesondere bei Getreide, wenn man Getreide kauft, würde ich sehr dazu anraten, das erstmal etliche Tage im Tiefkühlschrank zu lagern und erst dann wieder auftauen zu lassen, darauf achten, dass kein Kondenswasser entsteht, und das dann irgendwann zu verarbeiten. Dann ist definitiv alles tot, was im Korn selbst war. Die Mühle kann natürlich auch was tun, wenn es dann zu Mehl verarbeitet wird. Es gibt zum einen chemische Methoden, ne? Dann wird einfach die Gaskeule angewendet, beispielsweise auch in Getreidelagern wird das ganz häufig gemacht, dass das Getreide begast wird und dann stirbt erstmal alles, was da schon gelebt hat, was in Eiern ist, natürlich nicht, das kann immer noch schlüpfen, aber dann ist erstmal schon das Gröbste erledigt. Das ist natürlich jetzt aus ökologischer Sicht und aus Umweltsicht nicht die beste Lösung. Die Biomühlen haben dann andere Methoden, die nutzen dann in aller Regel einerseits so eine Art Zentrifuge mit Prallplatte. Da wird das Mehl nach jedem Mahlgang quasi rangeschleudert mit hoher Geschwindigkeit. Und wenn da noch irgendwie Tierchen oder Eierchen wären, dann zerplatzen die. Und das Mehl ist sozusagen, was das angeht, sauber. Bei Ungeziefer, was sich in den Mühlen selbst befindet, gibt es die Möglichkeit, die Mühle aufzuheizen. Das passiert so alle 2 Jahre ungefähr bei Biomühlen. Da wird also jede Ritze hermetisch abgeriegelt und dann kommt ein großes Gebläse in die Mühle, das heiße Luft hineinpustet, und dann erreicht das ungefähr 50 Grad, das gesamte Mühlengebäude 50 Grad. Und wenn da noch irgendwo ein Tierchen gewesen wäre, dann ist es das nach dieser Behandlung nicht mehr. So, und wenn man das regelmäßig macht, dann hat man auch in der Mühle kein Ungeziefer, und kombiniert mit den, ich nenne es jetzt mal einfach Zentrifugen, hat man dann auch nichts. Also ich beziehe mein Mehl zum Beispiel seit Jahren von der Drachsmühle, und ich hatte noch nie irgendetwas zu tun mit Schädlingen, die irgendwie aus dem Mehl selbst gekommen wären, und wie gesagt, toi toi toi, auch von außen nicht, was sowieso ein sehr, sehr seltener Fall wäre, wenn von außen eine Mehlmotte oder irgendein Käfer ins Mehl gelangen sollte. Meistens kommen sie aus der Tüte raus. Gut, jetzt haben wir sehr viel über unangenehme Dinge geredet. Kommen wir mal zu anderen Fragen. Wir haben wieder ein ganzes Paket an Fragen, und zwar von Brigitte. Man könnte auch Brigitte sagen, ich weiß aber, dass die Brigitte ausgesprochen wird, weil es eine ehemalige Kursteilnehmerin von uns ist. Und sie hat mein Buch Besser Vollkorn backen und hat dazu einige Fragen, die aber, glaube ich, auch von allgemeinerem Interesse sind. Deshalb führe ich sie jetzt hiermit auf. Erste Frage. Wovon hängt die Teigausbeute von Vorteigen ab? Brigitte hat Im Vollkornbackbuch bei den Schnecken, bei den salzigen Schnecken. Oder beim Blechkuchen verschiedene Teigausbeuten gefunden bei den Vorteigen. Und sie fragt sich jetzt, was es damit auf sich hat. Warum variiert die Teigausbeute, also der Wassergehalt von Vorteigen, je nach Rezept? Gibt es da nicht irgendwie einen Standard? Ja, das kann man relativ einfach erklären. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an möglichen Vorteigarten. Und es ist natürlich demjenigen, der dann das Rezept entwickelt oder die Idee hat, überlassen, wie fest er den Vorteig machen möchte. Das ist, so ist mein Eindruck, bei vielen Rezepten tatsächlich irgendwie relativ unüberlegt passiert, also nicht bei meinen, sondern bei anderen, weil man es einfach immer so schon gemacht hat oder weil es aus einer bestimmten Gegend kommt, wo man nur diese Art von Vorteig kennt und anwendet oder weil es halt einfach so war, ne, aus einer Laune heraus. So, wenn man sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es natürlich schon wichtig zu wissen, was bewirkt denn dieses Wasser in einem Vorteig. Und das Wasser ist ja natürlich eine ganz wichtige Komponente neben dem Mehl und beeinflusst direkt den Stoffwechsel der Mikroorganismen. Bei Vorteigen ist es dann die Hefe, sind es die Hefepilze. Wenn ich also einen sehr festen Vorteig herstelle, dann entschleunige ich den Stoffwechsel. Das heißt, die Mikroorganismen, die Hefen arbeiten nicht so schnell, wenn wenig Wasser da ist. Wenn sehr viel Wasser da ist, arbeiten sie viel effizienter, viel schneller. Der Stoffwechsel läuft schneller ab. Und das ist schon eine Stellschraube, eine wichtige Stellschraube, mit der ich arbeiten kann. In der Praxis bedeutet das dann, dass der Vorteig einfach andere Aromen entwickelt, dass der Vorteig länger oder kürzer reift und dass er dann auch andere Stoffwechselprodukte in den Hauptteig bringt. Und das ist eigentlich der ganze Clou dabei. Gehen wir mal von den Endpunkten aus, ne? Ein weicher Vorteig ist in aller Regel bei TA 200. Und TA 200 heißt, also Teigausbeute 200 heißt, ich habe genauso viel Wasser wie Mehl im Vorteig drin. Ist also ein sehr weicher Vorteig und da läuft der Stoffwechsel sehr intensiv ab. Da entstehen sehr viele Abbauprodukte. Ich kriege einen sehr fruchtigen, teilweise schon alkoholischen Geschmack ins Brot, Aroma ins Brot und auch relativ viele Aminosäuren, weil viel Eiweiß abgebaut wird. Und auch mehr Zucker, der aus der Stärke entstanden ist. Wenn ich das jetzt umdrehe und sage, jetzt mache ich mal den maximal festen Vorteig, da sind wir so bei einer TA von, naja, je nach Mehlqualität von 145 bis 150, also 45 bis 50 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl, da muss man sich schon arg abmühen, um da noch einen Teig draus kneten zu können, draus mischen zu können. Und dieser Vorteig reift sehr langsam, da muss ich also mit der Hefemenge etwas nach oben gehen, wenn ich den in der gleichen Zeit reif haben möchte wie den weichen Vorteig, den Polish. Oder ich muss die Temperatur erhöhen, ne? Das sind die möglichen Stellschrauben. So, und der bringt ganz andere Aromen, etwas herber, etwas würziger in das Brot rein. Dadurch, dass hier weniger Abbauprozesse stattfinden, weniger intensive Abbauprozesse, habe ich noch mehr Klebereiweiß erhalten. Das merke ich daran, dass ich bei einem identischen Brotteig mit einem festen und einem weichen Vorteig jeweils bei dem festen Vorteig einen weniger dehnbaren Hauptteig bekomme und bei einem weichen Vorteig einen dehnbareren Hauptteig. Das heißt, ich kann auch abhängig von der Gebäckart, von der Teigart, die ich herstellen möchte, mit der Art des Vorteiges spielen. Wenn ich also einen sehr dehnbaren Teig haben möchte und oder weiß, dass ich ein sehr kleberstarkes Mehl habe, also einen sehr bockigen Teig daraus herstellen könnte, der sehr zäh ist, dann nehme ich einen weichen Vorteig hinein, damit ich den Teig dehnbarer machen kann. Also würde man beispielsweise tun bei Laugenbrezeln. Ist ein sehr fester Teig, der trotzdem dehnbar sein soll. Oder bei Pizzateig zum Beispiel. Wenn ich weiß, ich habe ein sehr kleberstarkes Mehl und habe nicht viel Zeit für den Teig, der soll also nicht so bockig sein, dann nehme ich eher einen weichen Vorteig, damit ich den schön dehnbar bekomme. Es geht also immer um Abbauprozesse. Und wenn ich einen Dinkelteig zum Beispiel habe, wo der Dinkel doch von Natur aus einen sehr dehnbaren Kleber, einen sehr weichen Kleber mitbringt, dann nehme ich eher einen festen Vorteig, damit ich nicht noch mehr Dehnbarkeit in den Teig übertrage durch den Vorteig. Ja, und das ist dann immer so ein Abwägeprozess in der Rezeptentwicklung. Welche Teigausbeute nehme ich denn? Welches Aroma möchte ich denn in das Brot reinkriegen? Welche Teigeigenschaften, also Stichwort Dehnbarkeit, Elastizität, möchte ich da reinbringen? Und ja, das ist es eigentlich, ne? Also Aromen und die backtechnologischen Eigenschaften des Teiges steuere ich mit dem Vorteig. Es hat natürlich auch ein bisschen Einfluss auf die Krustenbeschaffenheit, auf die Grubenbeschaffenheit, was die Porigkeit angeht. Also ein weicherer Vorteig führt dazu, dass die Krume in der Tendenz etwas gröber, etwas wilder geporrt ist, die Kruste etwas feinsplittriger gebacken wird und so weiter und so fort. Ne? Es gibt also viele Möglichkeiten, mit den Vorteigen zu spielen. Und um mal auf die Frage von Brigitte zurückzukommen, das ist dann wirklich der Knackpunkt in meinen Rezepten. Also kein Vorteig ist da einfach so drin, sondern er hat immer eine spezielle Funktion, und zwar immer genau mit der Teigausbeute, die ich da angedacht habe. Nächste Frage von Brigitte. Kurz zusammengefasst, müssen kaltgeführte Vorteige warm anspringen? Da bezieht sie sich auch wieder auf mein Vollkornbackbuch, teilweise auch auf das Fladenbrotbackbuch. Da reifen die Vorteige manchmal 12 Stunden bei 20 Grad. Es gibt aber auch Rezepte, da werden die Vorteige kalt geführt. Und Brigitte fragt jetzt, wenn ich die Vorteige mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren will, soll ich sie dann vorher anspringen lassen oder sofort in den Kühlschrank stellen? Ja, da gibt's auch keine klare Antwort, denn wenn der Vorteig eigentlich für 12 Stunden bei 20 Grad konzipiert ist und ich ihn dann einfach in den Kühlschrank stelle, dann passiert in aller Regel nichts. Weil bei 12 Stunden 20 Grad nehmen wir mal einen weichen Vorteig, der hat 0,1% Frischhefe bezogen aufs Mehl im Teig, also um es in Gramm auszudrücken, 0,1 Gramm Hefe auf 100 Gramm Mehl, also fast nichts. Wenn ich den dann einfach in den Kühlschrank stelle, dann passiert auch nichts mehr, weil diese 0,1 Gramm Hefe auf 100 Gramm Mehl einfach viel zu wenig sind, um da noch eine Triebleistung herzustellen. Und wenn dann irgendwann mal ausreichend Hefen vermehrt worden sind in diesem Vorteig, dann ist wahrscheinlich schon das Teiggerüst so weit abgebaut enzymatisch, dass das Gas, was da entstehen würde, gar nicht mehr gehalten wird und dann sieht man nie einen Volumenzuwachs. Also wenn man dann wirklich entscheidet, ich möchte Vorteige im Kühlschrank lagern, im Kühlschrank reifen lassen, dann muss man auf jeden Fall die Hefemenge anpassen, und zwar nach oben, oder sie entsprechend anspringen lassen. Also bei so einem klassischen Poolish mit 0,1% Hefe, wie ich ihn gerade vorgestellt hatte, da würde man den Vorteig dann sicherlich über, bestimmt 8 bis 10 Stunden anspringen lassen bei Raumtemperatur und erst dann in den Kühlschrank stellen, damit er dann vielleicht nach 24, 48 Stunden die perfekte Reife hat. Wenn man ihn gleich in den Kühlschrank stellen möchte, dann muss man da auf jeden Fall sicherlich 1% Hefe, also das Zehnfache nehmen, damit der nach 12 bis 24 Stunden reif ist, vielleicht auch nur das Fünffache, wenn er dann über 2-3 Tage liegt, aber auf jeden Fall braucht es mehr Hefe. Und bei den festen Vorteigen ist es ähnlich, die haben sowieso schon immer ein bisschen mehr Hefe drin, auch wenn sie bei Raumtemperatur reifen, aber auch da muss man entweder sehr viel mehr Hefe nehmen oder muss sie relativ lange anspringen lassen mit der Originalhefemenge und erst dann in den Kühlschrank stellen. Ich würde mir hier eher Rezepte suchen, wo das schon einkalkuliert ist, also wo die Vorteige kalt reifen, oder man muss dann wirklich ein bisschen spielen mit den Hefemengen, bis man da die perfekte Menge für die Zeitvorstellung, die man da hat, gefunden hat. Ja, dritte Frage. Eine lange Frage mit kurzer Antwort. Und zwar gibt es im Vollkornbackbuch ein Rezept, das heißt Schneck. Das ist so eine Art Dinette, also so eine Art Pizza, ja, deutsche Pizza, schwäbische Pizza, könnte man es nennen. So, und da gibt es einen Vorteig aus Roggenvollkornmehl, ein Poolish, wohlgemerkt, also ein sehr weicher Vorteig. Und Brigitte fragt jetzt, warum die Teigausbeute des Vorteiges beim Schneck so scheinbar niedrig ist, obwohl da so viel Roggenvollkornmehl drin ist. Und sie hat jetzt ausgerechnet, da kommt eine TA von 150 raus, was nicht so ist. Und zwar deshalb, weil die Zutaten da in einer bestimmten Reihenfolge stehen. Also da steht 180 Gramm Wasser, dann kommt die Hefe und dann kommt 90 Gramm Roggenvollkornmehl. Und da kann man so beim schnellen drüber gucken, drauf kommen, oh, halbe Menge, doppelte Menge, also 90 auf 180, das muss TA 150 sein. Allerdings sind hier die Zutaten vertauscht. Also das ist ein spezieller Vorteig, ein Roggenpoolish. Und da Roggen so viel Wasser bindet, ist hier doppelt so viel Wasser drin wie Mehl. Sonst gibt's Vorteige, da ist doppelt so viel Mehl wie Wasser drin, aber in der Reihenfolge, also doppelt so viel Wasser wie Mehl, das kommt eigentlich nicht vor. Das ist wirklich ein Ausnahmefall, Ausnahme von der Regel. Hier haben wir mal doppelt so viel Wasser wie Mehl. Erstens, weil es Roggen ist und zweitens ist es auch noch Vollkornmehl. Das bindet auch nochmal richtig viel Wasser. Hier haben wir also nicht eine TA von 150, wie man auf den ersten Blick ahnen könnte, sondern wir haben eine Teigausbeute von 300. Also auf 100 Gramm Mehl 200 Gramm Wasser. Oder jetzt hier konkret fürs Rezept 90 Gramm Mehl, 180 Gramm Wasser. Okay, vierte Frage, letzte Frage für diese Ausgabe. Welches Anstellgut ist das Richtige, wäre die Überschrift. Und ich zitiere jetzt einfach Brigitte in ihrer Frage. Im neuen Vollkornbackbuch, also in meinem Vollkornbackbuch, das da heißt Besser Vollkornbacken, ist zum Beispiel für das Rezept Knorrige ein Sauerteig mit Roggenvollkorn angesetzt. Und Anstellgut wird da gebraucht. Was für ein Anstellgut meinst du da? Roggenanstellgut? Denn im Hauptteig kommt ja gar kein Roggenmehl mehr zum Einsatz, sondern Weizen- und Dinkelvollkornmehl. Könnte man da ein beliebiges Anstellgut nehmen, ist die Frage. Diese Frage zielt ein bisschen auch noch ins Allgemeinere, denn Brigitte ergänzt dann noch, ich erinnere mich an eine Podcast-Ausgabe, bei der du Wert darauf gelegt hast, dass das Anstellgut mit der Getreideart des Hauptteiges übereinstimmt. Ja, das stimmt, habe ich mal erzählt und erzähle ich auch immer noch, aber hier kommt es wirklich wieder auf den konkreten Einzelfall an. Also, ich versuche es mal von vorne aufzudröseln. Die generelle Empfehlung ist immer, wenn man, unabhängig vom Hauptteig übrigens, wenn man ein Rezept hat und da ist ein Sauerteig, da steht zum Beispiel Weizenmehl, Wasser, Anstellgut, dann nichts weiter, dann sollte man, wenn man hat, das Anstellgut nehmen, das dem Sauerteig, den man daraus herstellen möchte, am nächsten kommt. Also jetzt in dem Fall würde ich ein Weizenanstellgut verwenden, weil ich ja einen Weizensauerteig herstellen möchte. Und wenn ich da hätte stehen Roggenmehl, Wasser, Anstellgut, dann nehme ich ein Roggenanstellgut. Oder wenn da steht Dinkelmehl, irgendwas, Wasser und Anstellgut, dann nehme ich ein Dinkelanstellgut. Einfach deshalb, weil die Mikroorganismen in meinem Anstellgut auf Dinkelmehl, auf Roggenmehl, auf Weizenmehl gewöhnt sind. Der Stoffwechsel hat sich an diese Mehlsorte angepasst. Und wenn ich jetzt einen Sauerteig laut Rezept aus Weizenmehl und Wasser herstellen soll, dann nehme ich natürlich nicht Roggenanstellgut, weil dann sich der Stoffwechsel meiner Mikroorganismen im Roggenanstellgut erstmal auf Weizen umbauen muss. Das ist eine ganz andere Nährstoffbasis, also ein ganz anderes Nährstoffangebot. Der Sauerteig braucht dann also eine deutlich längere Zeit zu reifen und entwickelt andere Aromen, meistens nicht ganz so ausgewogene Aromen in der Gesamtschau, als würde ich gleich das arttypische Anstellgut da reingeben. Das ist der Hintergrund dessen, was Brigitte da im Hinterkopf hatte. Es heißt natürlich nicht, dass man nicht auch ein Brot backen könnte mit einem Sauerteig aus Weizenmehl, Wasser und Roggenanstellgut. Aber wenn man beide Brote nebeneinander legt, also eines mit einem Weizensauerteig aus Weizenanstellgut und eines mit einem Weizensauerteig aus Roggenanstellgut, dann werden die beide unterschiedlich schmecken, sie werden unterschiedlich schnell aufgegangen sein. Und in aller Regel, so ist meine Erfahrung, schmeckt das Brot, das arttypische Anstellgut hatte, komplexer, ausgewogener als das, was das etwas unpassendere Anstellgut hatte. So, jetzt kommt noch eine andere Sache hinzu. Das ist in einer idealen Welt. Das, was ich gerade beschrieben habe, wäre das Ideale. Nun gibt es natürlich nicht immer die ideale Welt. Und wenn ich ein Buch schreibe oder Rezepte entwickle, dann spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, für wen ist es geschrieben? Für welche Zielgruppe? Wie einfach oder wie komplex soll es denn sein? Und was ist das Ziel? Und das Vollkornbackbuch soll schon eher für die Einsteiger, Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker gedacht sein, die dann vielleicht nicht schon eine ganze Auswahl an Anstellgütern in ihrem Kühlschrank stehen haben, sondern in aller Regel fängt man ja mit dem Roggenanstellgut an und hat dann das auf jeden Fall auf Vorrat. Und das Vollkornbackbuch ist so konzipiert, dass alle Rezepte, auch alle, die mit Sauerteig arbeiten, immer mit Roggenanstellgut funktionieren. Und deshalb kommt in diesem Rezept, was Brigitte da entdeckt hat, auch bei einem Teig, der dann hauptsächlich aus Weizenvollkornmehl und Dinkelvollkornmehl besteht, kommt ein Roggensauerteig zum Einsatz, ein Roggenanstellgut zum Einsatz. Das ist alles möglich. Es hängt immer von den Rahmenbedingungen ab, die man da hat. Und natürlich kann ich auch ein Weizen-Sauerteigbrot mit einem Roggensauerteig lockern. Ich kann ein Weizen-Sauerteigbrot mit einem Weizen-Sauerteig lockern, der mit einem Roggenanstellgut hergestellt wurde. Das geht alles. Aber ich muss einfach wissen, mir muss bewusst sein, dass diese drei Varianten, also ich zähle sie nochmal auf, Weizen-Sauerteigbrot mit Weizen-Sauerteig und Weizen-Anstellgut, Weizen-Sauerteigbrot mit Weizen-Sauerteig und Roggenanstellgut und Weizen-Sauerteigbrot mit Roggensauerteig, dass diese drei Brote anders schmecken werden. Sie werden unter Umständen andere Reifezeiten haben, sie werden etwas anders aussehen, der Teig wird sich ein bisschen anders verhalten. Aber es werden drei vernünftige Brote, die werden auch alle drei gut schmecken, aber das eine hat dann vielleicht ein bisschen mehr Säure, das andere schmeckt ein bisschen lasch oder ein bisschen komplexer. Das muss einem einfach bewusst sein, dass sobald ich irgendwas ändere und sei es nur das Anstellgut, die Anstellgutart, verändere ich irgendetwas am Geschmack und an der Backtechnologie und bekomme dann nicht das Brot, was sich vielleicht der Rezeptautor gedacht hat, sondern ein etwas anderes Brot. Unbenommen davon ist, dass es immer ein Brot wird und ein vernünftiges Brot. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Wenn ihr Fragen habt für diese Frage-Antwort-Folgen, dann schreibt sie mir gern per E-Mail an kontakt@plötzblog.de. Wenn euch diese Folgen gefallen und auch die anderen Folgen, dann schaut gern auch mal auf plötzblog.de/unterstützen, um eine Mitgliedschaft für den Blog abzuschließen, damit der Blog weiter in dieser Qualität arbeiten kann und auch weiter ausgebaut werden kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Habt eine schöne Zeit.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.